Er ist einer der schnellsten Schwimmer der Welt, Olympionik und dualer Student der allgemeinen Verwaltung. Paul Zellmann ist heute mein Gast bei Niedersachsen Calling. Wir sprechen über seine Ziele, über Druck in Sport und Karriere und natürlich sprechen wir auch über das olympische Finale, bei dem Paul mit der Herrenstaffel Platz 7 erreichte. Ich bin Malte Schlumbohm, mein Gast heute bei Niedersachsen Calling, der Schwimmer und duale Student Paul Zellmann.
Eigentlich können wir gleich anknüpfen an das, was wir schon so im Vorgespräch besprochen haben. Aber bevor wir damit loslegen, hi Paul erstmal.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ich weiß, vor ein paar Monaten, da haben wir uns noch gesiezt. Das war beim Tag der Niedersachsen. Jetzt haben wir uns kurz vor dem Podcast auf das Du geeinigt. Damals warst du Regierungsinspektor Anwärter. Und zwar noch bevor es so richtig losgegangen ist.
Anwärter davon, ja.
Genau, Anwärter. Losgegangen ist es nämlich offiziell ja erst im August bei dir. Was ist denn eigentlich losgegangen?
Alles. Sowohl mein duales Studium als auch die EM tatsächlich im August. Hat den Start ein bisschen holpriger gestaltet, aber war vom Ministerium sozusagen, was mich eingestellt hat, für die war das okay, habe ich von vornherein kommuniziert und dann haben die mich da freigestellt.
Vielleicht müssen wir da so ein bisschen aufräumen. Erstmal duales Studium, allgemeine Verwaltung ist es bei dir, ne?
Korrekt.
Und die EM, die war dann eben in Rom, das war glaube ich 25. August, ging's los, oder?
Nee, früher. Ich bin am 15. schon wieder da gewesen oder am 16. und am 14. und 11. war mein Start. Also irgendwie ging die so am 9. los irgendwie. Aber ich konnte auch davor nicht da sein, weil wir uns direkt vorbereitet haben im Trainingslager, weil die Schwimmhalle hier zu war. Ja, genau.
Das heißt, Studienstart hat bei dir eigentlich so ein bisschen später begonnen, dadurch, dass du erstmal bei der EM warst.
Genau. 17. war, glaube ich, mein erster Tag hier.
Aber dann lass uns doch mal auf diese Europameisterschaft in Rom gucken. Wie war's da?
War geil. Das ist für Schwimmkenner oder für Rom-Kenner, das ist ein Schwimmbad, ja, altehrwürdig. Paul Biedermann 2009 zwei Weltrekorde da geschwommen, Weltmeister geworden, für jeden Schwimmer ein Highlight da zu schwimmen. Ja, und die Stimmung bei Italienern, eine der Schwimmnationen, möchte ich behaupten inzwischen wieder, die wissen, wie man sowas feiert. Und das war geil, hat Spaß gemacht und ja.
Siebter Platz war es, meine ich, ne?
Wir waren Siebter mit der Staffel im Finale, genau.
Und bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Die Platzierung ist nicht gut. Da sind wir in Deutschland Besseres gewohnt, aber das war jetzt dem geschuldet, dass terminlich mit ganz vielen Wettkämpfen an einem Jahr und nach olympischer Saison, dass da einfach viel zusammenkam. Aber das nimmt man so hin und passiert.
Jetzt haben wir schon beide Themen so ein bisschen angeschnitten. Einmal das duale Studium und auf der anderen Seite die Schwimmkarriere. Und wie gesagt, wir müssen vielleicht erstmal ein bisschen aufräumen. Deswegen starten wir doch mit einer Karriere und zwar mit der, bei der du, denke ich mal, früher losgelegt hast. Und zwar die Schwimmkarriere. Wo waren denn die ersten Berührungspunkte? Ich kann mich daran erinnern, bei Merle Hohmeier habe ich mich auch gefragt, wie kommt man auf das Thema Weitsprung? Weil Fußball...
Spielt jeder.
Eltern werfen den Ball dazwischen und man merkt, okay, da ist Interesse da, dann melden wir die dafür an. Wie kommt es zum Schwimmen?
Ich konnte bis zur dritten Klasse gar nicht schwimmen. Und es war ein Riesenakt, mich zu duschen. Das klingt halt doof, aber große Diskussion. Ich habe dann immer gesagt, okay, warum muss ich jetzt duschen? Schon in der dritten Klasse habe ich mit meinen Eltern da diskutiert. Und dann irgendwann im Urlaub wurde gesagt, alles klar, du kannst nicht schwimmen, du gehst auch nicht im Pool. Punkt. Oder darfst du auch nicht ins Meer. Und mit Luftmatratze erst recht nicht, weil da kannst du raustreiben und da trinkst du. Und kurz vorher aufgehört mit Fußball. Und dann musste ich mir irgendwas suchen, weil hyperaktiv des Todes damals gewesen. Und haben im Urlaub jemanden kennengelernt, die aus der, also in der Dominikanischen Republik, die kam aus derselben Heimatstadt wie wir. Und da ist die Tochter geschwommen. Und die fand ich toll, die Tochter. Die war mein Alter.
Klassiker.
Genau. Und dann hatte meine Mutter mich beim Schwimmverein angemeldet. Und was wir dann erst gemerkt haben, es war der falsche Schwimmverein. Die Stadt hatte zwei und ich war im anderen. Das heißt, wir haben uns gar nicht nie wieder danach gesehen, eigentlich quasi beim Schwimmen. Und so bin ich zum Schwimmen gekommen tatsächlich. So habe ich Schwimmen überhaupt gelernt in der dritten Klasse.
Also es war eigentlich auch dafür, dass du schwimmen lernst und nicht dafür, dass du jetzt wirklich im Verein schwimmst.
Genau, das war in den Herbstferien und danach sollte Schwimmkurs losgehen von der Schule und da war mir total unangenehm, in der dritten Klasse nicht schwimmen zu können. Dann hat es ganz gut gepasst, dass wir dann zum Schwimmtraining oder zum Schwimmlernen gehen konnte und dann parallel in der Schule dann das weitermachen konnte.
Hast du in dem Verein dann immerhin auch Mädchen kennengelernt oder hat sich das dann erübrigt und eher auf den Sport kommt?
Boah, für mich war der Sport immer Nummer eins. Also da war es dann gar nicht mehr wichtig, ob da ein Mädchen neben mir steht oder nicht.
Du meintest ja gerade, du hast vorher Fußball gespielt und brauchtest dann irgendwas anderes. Wusstest du denn dann auch, dass Schwimmen ab da Nummer eins ist? Oder war es so, komm, jetzt bin ich Schwimmer, dann mache ich das eben so gut ich kann?
Also in dem Moment, wo ich angefangen hatte mit Schwimmen, haben schon viele Trainer gesagt, so boah, okay, geh in die nächste Gruppe, geh gleich durch. Und so bin ich relativ schnell die Gruppen hochgegangen und war dann auch schnell einer der Jüngeren jeweils in den Gruppen. Und von da an wusste ich, alles klar, da hänge ich mich jetzt erstmal rein und ja, dann kommt der Erfolg und dann geht es so weiter und dann irgendwann ist der Ehrgeiz geweckt und dann, ja, dann ist es nur noch Schwimmen.
Also war dann auf jeden Fall auch die Leidenschaft für das Schwimmen.
Klar, also wie gesagt, ich war ehrgeizig und hatte Erfolg und ja, das macht hungrig und dann will man mehr und dann kriegt man so ein bisschen die Karotte halt vorgesetzt. So, wenn du das jetzt schaffst, dann hast du die Chance, an eine sportorientierte Schule zu gehen und dann geht aufs Sportinternat und immer so weiter halt und irgendwann dann halt Olympia.
Ging es dann auch relativ schnell mit Wettbewerben los, nachdem du da dritte, vierte Klasse angefangen hast? Oder hat das einige Zeit gedauert?
Das ging total schnell los. Also die erste Trainerin, kann ich mich, wie gesagt, als wenn es gestern gewesen wäre, noch erinnern, die hatte gesagt, oh, das dauert mindestens ein Jahr, bis der Wettkämpfe schwimmen kann, sonst wird er disqualifiziert, weil es technisch nicht gut ist oder falsch ist. Und ich glaube, so 3-4 Monate und dann war der erste Wettkampf. Dann stand ich auf dem Startblock und wusste da nicht, was ich tun soll, weil ich noch nie einen Startsprung gemacht habe, so ungefähr. Und meine Mama rechts neben mir quasi auf der Tribüne, ja, es war, ging schnell, hat sich alles überschlagen, aber war cool.
War der auch direkt Gold?
Nee, der war direkt disqualifiziert. Ich habe eine Schere beim Brustschwimmen, ja, weil mein Becken schief ist und das ist beim Brustschwimmen nicht erlaubt, weil es unästhetisch ist.
Okay.
Und sofort disqualifiziert. Erster Start, raus.
Okay, das ist das... humbled ja irgendwie so ein bisschen. Also yeah, der fährt einen dann auch runter und dann
genau.
Aber wahrscheinlich war dann noch mehr Ehrgeiz da, oder? Wann gab's das erste Mal Gold?
Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen.
Also hast du ja auch gar nicht alle aufbewahrt, die
oh doch, die Medaillen, ja? die hängen alle in einem großen Karton. Jetzt beim Umzug nach Hannover ist er wieder aufgetaucht. Aber wann das erste, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ich glaube, auf deiner Website als Olympionik war das, die Anekdote oder kurze Geschichte gesehen, es wurde nur angerissen und nicht erklärt, habe ich mich geärgert. Deswegen kannst du jetzt da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass du beim ersten Wettkampf auch direkt deine Schwimmbrille vergessen hast und dir eine leihen musstest. Stimmt das so?
Ja, genau so war es. Das war auch der Wettkampf nach 3-4 Monaten. Und ja, wie gesagt, früher als Knirpser hast du eine Schwimmbrille. Und die hast du deiner Mama wirklich, ich brauche eine, unbedingt. Und ja, okay, dann hast du die gekriegt. Und dann Freitagabend beim Training gewesen und die Schwimmbrille in der Umkleide liegen lassen. Und dann abends zu Hause Tasche packen und dann hieß es, ja, wo ist deine Schwimmbrille? Ja, weiß ich nicht, in der Tasche. Ja, nee, da ist sie nicht. Okay, und dann einen Klassenkameraden angerufen, deine Mama geht doch immer morgens schwimmen, hat die eine Schwimmbrille und sowas alles. Und so bin ich dann zu meiner Schwimmbrille gekommen, abends noch, keine Ahnung wie spät, haben wir uns dann noch die Schwimmbrille bei der zu Hause abgeholt, damit ich wenigstens am nächsten Tag eine habe.
Das heißt, über Freunde dann organisiert?
Und die Mutter hat sie mir dann geliehen
quasi. Aber du hast ja gerade gesagt, man behält die Schwimmbrille dann, also die man für sich so hat, eigentlich seine eigene. Bist du dann immer mit der geschwommen? Oder
nee, die musste ich zurückgeben. Aber es gab dann eine neue, weil wie gesagt, disqualifiziert und enttäuscht und dann musst du dann irgendwas wieder aufbauen.
Ja klar, dann also da ist auch der Aberglaube dann da, dass man alles abgibt wahrscheinlich, was mit diesem Misserfolg
richtig
zu tun hat.
Richtig.
Wann kam denn der Wechsel in den professionellen Bereich? War das eher so fließend oder gab es diesen einen Moment, wo du gesagt hast, alles klar, jetzt ist es Leistungssport?
Ja, also ich würde behaupten, Leistungssport ist nicht gleich Profisport. Vor allem im Schwimmen ist das halt echt nochmal ein Unterschied, weil dieser Profisport, würde ich sagen, ist so der Step nach dem Abitur, wenn du dich damit finanzieren kannst, so ein bisschen in die Sportförderung gehst. Leistungssport, würde ich behaupten, ist es aber schon, wenn du den Schritt wagst, an eine Sportschule zu gehen und alles dafür opferst. Also für mich war es damals, wir kommen aus Brandenburg, richtig Stadt Brandenburg, und wir hatten uns beworben in Potsdam an der Sportschule, die ist renommiert, die hat große Erfolge da mit den Trainern da, und die haben mich abgelehnt. Und dann hieß es ja, okay, was machen wir jetzt? Und da drohte der 5. Klasse der erste Knick in der Karriere und dann hieß es, okay, wir bewerben uns in Magdeburg und Magdeburg hat dann sofort gesagt, okay, zur 7. Klasse kommst du zu uns, Punkt. Und da hieß es dann, okay, ich muss aufs Internat gehen. Und in dem Moment würde ich sagen, da war dann die Weiche gestellt, okay, du opferst jetzt alles dafür, deine schulische Karriere in Anführungszeichen stellst du auch schon hinten an, um jeden oder häufig morgens auch schon vor der Schule ins Wasser zu springen. Und das ist dann halt nicht so, dass es um 7 ins Wasser geht, damit die Schule später startet, sondern da geht die Schule um 7 los und du trainierst davor. Und das heißt, da musst du schon so klar im Kopf sein, dass das jetzt das ist, was du möchtest. Und ich würde sagen, da kam so die Weiche, dass es Leistungssport ist für mich.
Ich komme aus der Gegend um Minden und da gibt es ein Gymnasium, das eben auch Sportgymnasium ist. Und da kommen ganz viele Ruderer und Ruderinnen her und eben auch Profis. Und ich weiß, bei uns am Gymnasium, das war da um die Ecke, gab es so eine Ruder-AG. Und dann sind die auch immer schon entweder morgens dann, wenn wir unsere erste Stunde hatten, sind die mit Volldampf an uns vorbeigezogen oder dann halt nachmittags. Hat man dann schon so gemerkt, wie viel Druck dann auch persönlich dahinter steht?
Also das ist, in Magdeburg musst du vom Internat zur Schwimmhalle einmal durch die Stadt fahren und fährst sowohl über die alte Elbe als auch über die Stromelbe. Und an der alten Elbe haben die Kanuten ihr Bootshaus. Und da sind die wirklich im Winter, wenn das zugefroren war, sind die vorher mit dem Boot da durchgefahren, mit dem Motorboot, damit diese Eisschollen gebrochen sind, damit die da durchfahren können. Und wenn du dann mal zur dritten Stunde nur Training hattest, weil es im Stundenplan so drin war und die Kanuten morgens und du bist da vorbeigefahren und die haben zwischen diesen Eisschollen da gepaddelt im Minuswasser. Also das habe ich auch bewundert. Also dieses noch kältere Wasser, nee, wäre gar nichts für mich gewesen.
Wenn man sich das von außen anschaut, dann sieht man ja wahrscheinlich erstmal den Druck. Also so wie wir das jetzt bei den Kanuten auch sehen und denken, oh Gott, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Aber das würde jemand mit der Perspektive auf dich ja vielleicht auch sagen und sagen, Wahnsinn, dass der das durchgezogen hat, was da für ein Druck hintersteht. Ist das für dich auch so, dass du da den Druck eher siehst oder eher den Spaß und dass es das an sich wert war?
Ja, zu Beginn ganz klar erstmal der Spaß so ein bisschen, beziehungsweise es fängt an, du bist jetzt im Internat und du hast keine andere Wahl. Die Erzieher klingeln dich aus dem Bett, wenn du nicht aufstehst und du musst zum Training gehen. Und wie gesagt, aber sobald du vor Augen hast, warum du das machst, springst du auch um 7 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens gerne ins Wasser.
Wie alt warst du da?
7. Klasse, also ja, puh, 13, 14, wenn du so... Man musste schon wissen, wofür du das tust. Also sind auch wenige immer nur aus dem Internat in der Trainingsgruppe. Das heißt, sitzt zu dritt morgens, macht die Mensa auf, eine halbe Stunde früher, damit die Schwimmer noch essen können in Magdeburg. Da schweigen sich dann um 5.30 Uhr morgens am Frühstückstisch alle an. Jeder schiebt sich den Löffel gerade so in die Kehle, damit er irgendwas gegessen hat und das Training gleich übersteht. Und wenn du dann der bist, der da mit dem Grinsen sitzt und dir denkst, geil, schon wieder Training, wirst auch für verrückt gehalten. Aber irgendwie muss man sich halt so durchquälen, weil sonst, wie du sagst, hey, ist da nur Druck hinter. Und das ist der falsche Anreiz meiner Meinung nach, vor allem im jungen Alter.
Also das mag jetzt ja auch vielleicht die Perspektive von außen sein, aber wenn ich dich jetzt sehe, dann denke ich ja auch, okay, derjenige, der das eben gerne gemacht hat und dann eben diese Verrückte war, der da saß und gegrinst hat und auch Lust darauf hatte, der ist ja auch damit dann erfolgreich geworden.
Das ist es halt. Also wenn das ist jetzt, ich jetzt kann darüber lachen, aber wenn mir vor 2 Jahren, bevor ich, sag ich mal, mein wichtigstes Ziel, als ich in Tokio war, erreicht habe, wenn mir da einer gesagt hat oder mich ein bisschen nicht ins Lächerliche zu ziehen, ist jetzt falsch, aber so ein bisschen sowas hinterfragt hat und gesagt hat, boah, ist das nicht verrückt, ist bei mir sofort so eine Abwehrhaltung eingetroffen, weil ich mir immer dachte, nee, halt, stopp, in meinen Gedanken muss das so sein, weil nur so wird man erfolgreich. So, das mit der Zeit oder mit dem Erreichen von Zielen wird es entspannter. Also ist so. Jetzt weiß ich auch, dass ich auch hätte sicherlich mit ein bisschen mehr Knick da oder mit mehr depressiver Stimmung beim Frühstück, wäre ich bestimmt auch fast so weit gekommen. Aber wie gesagt, für mich gehört es einfach dazu und deswegen.
Aber gehen wir jetzt mal die Schritte weiter. Jetzt hast du es auch selber schon angesprochen. Tokio, ja. Also der ganz große Erfolg. In ein paar Jahren ja vielleicht auch nochmal angreifen, aber da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. War das dein größter Erfolg?
Ja, also ich hatte im Nachhinein erst gemerkt, dass Corona mir echt zu schaffen gemacht hat, obwohl ich gar nicht so der Typ war, der wirklich jede Woche Party gemacht hat oder sonst irgendwas und dann so eingeschränkt war. Aber das hat so ein bisschen den Druck tatsächlich erhöht, weil alle Menschen, also wir haben in Essen damals trainiert gehabt und unsere Schwimmhalle hat eine Glasfront. Und wie oft wir Bescheid bekommen haben, dass sich Menschen bei der Stadt beschwert haben, dass wir trainieren dürfen, das kann da gar nicht sein, haben sie immer gesagt, alles liegt brach und die doofen Schwimmer, böse gesagt, dürfen trainieren. Das hat immens den Druck für uns erhöht, also für mich zumindest. Und auch der Verband wollte natürlich, okay, wir müssen jetzt liefern, wir kriegen Ausnahmegenehmigung. Dann war das echt eine schwierige Zeit. Also, und dann hängt halt alles so ein bisschen an einem seidenen Faden. Wenn Olympia ausfällt, ja, okay, waren 5 Jahre für die Cuts. Also, das ist, deswegen war Tokio das Beste für mich bisher, mein größter Erfolg, ja.
War dann auch wahrscheinlich im Training auch immer die Perspektive, dass man darauf hinarbeitet,
ja,
oder?
Ja, aber auch seitdem ich in Essen war, mit dem Ziel, okay, jetzt wird's realistisch, dass man es schaffen kann. Wenn es nicht gut lief im Training, hast du dir einfach ins Gedächtnis gerufen, wofür? Also das war die Motivation, das war auch der Punkt, auf den es ankam.
Wann hast du das gemerkt, dass Olympia jetzt tatsächlich möglich sein könnte? Es ist ja auch ein Moment, wo man so, vielleicht so eine, nicht unbedingt Arroganz, aber dann ist man ja schon fast so ein bisschen selbstgefällig, oder? Ja. Wenn man sich selbst sieht und sagt, hey, wow, ich kann vielleicht wirklich zu Olympia.
Ja, das ist, das, wie du sagst, das klingt absolut richtig, aber dann ist der Schritt wieder, stell dir mal vor, du schaffst es dann nicht. Das musst du immer im Hinterkopf behalten, weil im Endeffekt ist Tokio, das hat mal ein Kollege, der hat so eine Reportage gedreht, der härteste Ausleseprozess quasi im Sport. So die Olympische Spiele. Und gerade beim Schwimmen hast du immer irgendwo, kann dich der Verband durchdrücken über den Weltschwimmverband, aber der DOSB nominiert, der Deutsche Olympische Sportbund, nicht der Deutsche Schwimmverband. Das muss natürlich viel mehr Gremien und die müssen absegnen, okay, den wollen wir im Team haben. Das heißt, du musst noch überzeugender die Leistung bringen und du musst, die Norm wird erst kurz vorher festgelegt und dann weißt du erst, was du wirklich erreichen musst. Deswegen ist das noch ein bisschen... kribbelt noch so ein bisschen mehr und du bist ein bisschen defensiver bei der Formulierung, sodass du wirklich die Chance hast, also wirklich dahin kannst. Aber so richtig, dass es möglich ist, 2016, da war bei der Olympia-Quali in Rio, da bin ich knapp gescheitert, auf 1500 Kraul, da schwimmst du 15 Minuten circa.
Ich nicht.
Nee, also circa bin ich damals 15:05 geschwommen. Ja. Und wenn du dir mal vorstellst, mir haben 2 Sekunden gefehlt zur Olympianorm. Und bei 15 Minuten Schwimmen 2 Sekunden, das war echt hart. Aber ich bin nicht nach Berlin damals zur Quali gefahren mit der Aufgabe, mich für Rio zu qualifizieren. Das war mein Vorteil. Das war nicht das oberste Ziel, sondern das Ziel war die EM. Das war der Kampf darunter. Deswegen, das hat mich gerettet so ein bisschen, so nicht ganz tief abzustürzen, dass ich das nicht geschafft habe. Aber wenn du so knapp scheiterst, musst du es beim nächsten Mal schaffen.
Passt ja wahrscheinlich auch ins Bild. Also wir haben eben über den Druck gesprochen, dass du da nicht den Druck hast, jetzt dich für Olympia zu qualifizieren, sondern eher sagst, okay, hier ist so eher so das Gezogenwerden davon, genau, dass das potenziell überhaupt möglich ist. Ist vielleicht auch ein bisschen cocky, das so zu sagen, aber gehen wir mal den Weg Essen, Tokio, jetzt Hannover. Wie kam das denn? Wir sind das gerade so ein bisschen chronologisch durchgegangen. Was war da der Weg, dass du gesagt hast, duales Studium Verwaltung?
Dass ich duales Studium Verwaltung gewählt habe, abwägen, was für die Zukunft wichtig ist, war das sportliche Minimalziel abgehakt. Und ab jetzt kann ich probieren, so ein bisschen. Also habe ich so ein bisschen Sicherheit. Ich weiß, wie ich da hinkomme, wie Status 2021 war, wie ich in Tokio geschwommen bin. Ab jetzt könnte man auch mal einen anderen Weg gehen. Und der andere Weg hat mich erstmal dann nach Hannover geführt. Mit meiner Freundin zusammen haben wir abgewogen. Die kommt hier aus Hannover. Und dadurch, dass sie einen festen Job hat und ich als Sportsoldat damals konnte trainieren, wo ich wollte. Das war der Bundeswehr egal. Und dann hat sich halt hier in Hannover angeboten, dass das Innenministerium das duale Studium als Regierungsinspektor-Anwärter anbietet. Und dann konnte ich sozusagen vom Soldaten sein ins duale Studium nahtlos übergleiten. Und deswegen ist es quasi jetzt die Stelle hier in Hannover geworden. Und jetzt bin ich quasi mittendrin.
Vorhin hatten wir es schon angeschnitten, beim Tag der Niedersachsen haben wir miteinander gesprochen. Da warst du Anwärter. Ja. Also du warst noch gar nicht in dem dualen Studium drin, konntest natürlich auch noch nichts davon erzählen.
Richtig.
Dann war natürlich klar die EM noch im August, also auch da war Studium nicht ganz so möglich. Aber du hast jetzt einen kleinen Einblick bekommen, oder? Wie lange studierst du jetzt so tatsächlich?
Kurz Anekdote, ich hatte mich, bevor ich nach Hannover gezogen bin, aus Essen bei der Polizei in Hannover beworben. Und der Laufbahnberater meinte, das klappt alles. Und hat dann nicht geklappt, Polizei, haben mich abgelehnt wegen meinem Abitur, Mathe, zu schlecht. Und dann beim Tag der Niedersachsen hatten wir ja Kontakt mit dem von der Polizei, der relativ viel zu sagen hatte.
Der saß auch auf der Bühne
genau.
bei uns.
Und er sagte zu mir, warum das duale Studium, warum nicht Polizei? Die haben mich abgelehnt. Oh, ja, alles klar. War ihm recht unangenehm, weil er gar nichts davon wusste. Hättest du Bescheid gesagt? Ja.
Das hätten wir direkt zum Thema machen können, weil wir haben auf der Bühne sogar über Sportförderung geredet.
Ja, genau. So hat er auch dann, ach scheiße, ja gut, das habe ich jetzt aus Versehen gefragt, hat er so nach dem Motto. Ja.
Okay, aber Einblick jetzt ins Studium, die ersten Monate da, weil das ist es dann ja schlussendlich
genau.
geworden.
Es ist cool. Also es ist das, was ich möchte. Es ist die Themenbereiche, sage ich mal, so das, was so juristische, so wirtschaftliche, so es ist wirklich cool. Das passt zu dem, was ausgeschrieben war. Das ist ja immer ganz wichtig, dass dir da nicht Katz im Sack verkauft wurde, sondern es ist so wie auch beim Gespräch mit denen beschrieben, so ist es dann am Ende auch. Klar, es ist zeitaufwendig, aber das macht Spaß, weil du siehst sofort, wofür es ist und es ist alles realitätsnah. Also es sind alles, du behandelst Fälle, die nachvollziehbar sind. So. Deswegen macht das Spaß.
Potenzielle Interessentinnen und Interessenten wissen ja jetzt gar nicht unbedingt, was das für Inhalte sind. Was ist das, was du da lernst im dualen Studium?
Also ich kann jetzt leider nur aus dem ersten Trimester, wie gesagt,
klar,
was erzählen. Wir haben beispielsweise sowas wie Kommunalrecht. So, das sind so Fälle, die aus kleinen Gemeinden, wo es dann so um Ratssitzungen geht, was da schiefgelaufen sein könnte, woran man sich da aufhängen könnte, ob es rechtmäßig ist oder nicht, dass man so seine Muster abarbeitet, Gutachten dazu schreibt und bewertet oder halt festlegt, ob das so gut ist oder so nicht gut ist. Klingt total trocken, wenn man hört Gutachten schreiben, aber die Fälle sind so vielseitig und tatsächlich ist es auch einfach immer nicht nur dieses Runterschreiben, weil es steckt so viel mehr dahinter und das merkt man mit jeder Stunde, die man da mehr sich hinterklemmt, wird das alles immer viel größer und interessanter auch.
Hatte das auch Vorteile gegenüber jetzt dem Sportsoldaten?
Ja, klar, also ich muss jetzt was tun. Ich habe Anwesenheitspflicht, ich muss dahin. Wie gesagt, dadurch, dass es Spaß macht, ist es für mich kein Muss in dem Moment so. Aber als Sportsoldat, du hast immer die Möglichkeit, du kannst immer sagen, ah ja, heute, also eigentlich bin ich ja Sportsoldat, ich soll mich aufs Training konzentrieren. Und das ist eine ganz böse Einstellung. Das ist, glaube ich, eine böse Falle, die da für viele Sportsoldaten, die frisch reinkommen, erstmal da auf die lauert.
Das kennen, glaube ich, viele StudentInnen, die das vielleicht jetzt hören und sich da auch erkannt fühlen. Also, weil ich genauso. Also.
Wie gesagt, und nochmal schlimmer, stell dir vor, du stehst um 6.30 Uhr auf, weil du um 7 Uhr am Beckenrand stehst, trainierst bis, also schwimmst 10 Kilometer bis um 9 und steigst aus dem Becken und hast um 10 eine Vorlesung und musst dann noch eine halbe Stunde mit Auto hinfahren. Und perspektivisch sagt dir dein Stundenplan, okay, du bist um 15 Uhr fertig mit der Uni und um 15 Uhr oder um 16 Uhr musst du wieder ins Wasser springen. Das heißt, du fährst dann wieder zurück im Ruhrpott zur Rush-Hour. Highlight, kann ich nur jedem empfehlen erstmal, wer 2 Stunden übrig hat am Tag. Jedenfalls, du bist müde nach dem Training und setzt dich dann noch in die Uni. Das ist, ja, da nimmst du die 5 Minuten Autofahrt nach Hause eher in Kauf und legst dich auf die Couch und knackst erstmal 2 Stunden drauf.
Ja, und so war das bei mir schon ohne Sport.
Also
kann man sich
vorstellen. Genau deswegen. Also das ist, macht's echt gefährlich.
Bei Merle Hummeyer, also der Weitspringerin, war es so, da war ich überrascht, was für ein großes Pensum an Training die haben und auch Vorbereitung dann, wenn es auf die großen Wettbewerbe zugeht. Wie ist das bei dir? Wie bist du da ausgelastet?
Das ist immens. Also das ist wirklich viel. Gerade als Schwimmer, Ausdauersportart, wenn wir da 2 Stunden pro Einheit, jeweils 2 am Tag, nur schwimmen, sind 2 Stunden schon gut. Also du hast häufig mal im Trainingslager, dass du 2,5 Stunden brauchst und deine 8 bis 10 Kilometer da halt runterschwimmst.
Großes Thema natürlich beim Land und dann vielleicht auch gegenüber deiner Vergangenheit dann als Sportsoldat, ist natürlich auch das, womit das Land wirbt, und zwar die Sicherheit. Wie weit war das für dich ein Faktor, zu sagen, ich gehe zum Land und mache das duale Studium?
Sehr, also wirklich ein großes Thema. Mit der Geschichte, sage ich mal, Corona 2020 begonnen, das ist, jeder hat es mitbekommen, glaube ich. Also was da los war, wir sind durch die Straße in Essen gelaufen und immer mehr Läden mussten zumachen. Also für die Privatwirtschaft war es klar ein Schlag ins Gesicht so ein bisschen. Umso mehr hatte ich die Augen natürlich auch bei, auf so, wie gesagt, Polizei, alles beim Land, so duales Studium jetzt hier. Und das war ein Riesenfaktor. Also meine Freundin arbeitet bei der AOK ähnlich sicher, möchte ich behaupten. Wie gesagt, das ist, hat sich da ein bisschen durchgezogen.
Aber Corona war nicht der einzige Faktor. Also wenn wir
um Gottes Willen, so sollte das nicht klingen. Ja, einfach, wie gesagt, die Sicherheit im Job, die Möglichkeiten, die man da hat, so da ist Sicherheit tatsächlich auch ein kleiner Grund gewesen, sage ich mal, war da. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten, die man halt bei so einem großen Arbeitgeber hat, das Facettenreiche möchte ich es mal nennen, das war im Vordergrund.
Ich hatte dich damals beim Tag der Niedersachsen das schon gefragt, aber jetzt kannst du es vielleicht ein bisschen besser beantworten. Und zwar, damals hatte ich dich gefragt, was glaubst du, du konntest es daher noch nicht beantworten, was du aus dem Leistungsschwimmerbereich mitnehmen kannst ins duale Studium. Und gibt es da jetzt eine Antwort?
Ja, ich glaube, das ist eine ähnliche Antwort. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was ich das letzte Mal gesagt habe. Es ist einfach so ein bisschen der Umgang mit Menschen, weil man viele Menschen kennenlernt, der Ehrgeiz und auch Zielstrebigkeit und den Tag einteilen so ein bisschen. Also ich weiß, wenn ich in die Uhrzeit Uni habe, muss ich dann und dann aufstehen, kann mir das gut einteilen, kann das einschätzen, wo auch meine geistige Leistungsgrenze ist. Also nichts ist, glaube ich, also hindert dich mehr am Lernen, als wenn du weißt, okay, da geht jetzt nichts mehr und du willst dir das noch reinpressen. Also das macht keinen Sinn. Da weiß ich als Sportler, es macht auch keinen Sinn, wenn du nicht mehr kannst, weiter zu trainieren. Also da weiß ich, okay, jetzt nimm dir eine halbe Stunde Auszeit oder meinetwegen auch eine Stunde und merke, kann auf meinen Körper hören, wann macht es wieder Sinn, das nächste anzugehen. So, ich glaube, das ist eins der besten Dinge, die ich da gelernt habe, so ein bisschen auf den Körper zu hören und das umzusetzen halt auch.
Aber da bist du auch ehrlich zu dir und sagst nicht, nach einer Stunde, ich bin so erschöpft.
Muss ich ehrlich zu mir sein, weil sonst schafft man es nicht. Also das weiß ich, sonst schaffe ich es nicht. Und ich habe auch keine Lust, die Prüfung doppelt und dreifach zu schreiben.
Ist das beim Umgang mit Druck auch so? Vorhin hatten wir das Thema Druck, gerade als es dann als Schwimmer losging. Jetzt ist das Studium losgegangen und gilt auch als besonders arbeitsintensiv. Und ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die davor dann Respekt haben. Wie ist das für dich? Ist das ein bisschen leichter, damit umzugehen, weil du Drucksituationen ja eigentlich gewöhnt bist?
Ich würde sagen, wie gesagt, vielleicht ist es, weil die Druckschwelle höher ist bei mir, aber ich würde jetzt nicht sagen, da steckt bei mir Druck hinter. Also weder bei mir zu Hause, meine Freundin sagt, du musst, das ist Eigenantrieb. Und ich finde, Eigenantrieb ist was anderes als Druck. Dementsprechend ist es kein Druck für mich persönlich. Deswegen.
Ja, schauen wir, wie die nächsten paar Monate,
spätestens,
Jahre
dann wenn ich werden. Im Drittversuch sitze, reden wir über Druck.
Dann melde ich mich nochmal. Aber schauen wir mal insgesamt so ein bisschen in die Zukunft. Wie geht's denn weiter? Jetzt hatten wir die beiden Karrieren. Fangen wir erstmal beim Land an, weil wir da gerade noch thematisch sind. Wie soll es denn mit deiner Karriere beim Land weitergehen? Was malst du dir so aus?
Ja, also wie gesagt, ich bin beim Sport ehrgeizig. Ich bin auch dann sicherlich berufliche Karriere ehrgeizig, dass ich da so blöd gesagt die Karriereleiter hochklettern möchte, so hoch wie es geht halt, um ein interessantes Themenfeld zu haben. Also ein bisschen, ich leite gerne Teams, so wenn man es so sagt. Also kann mich auch gerne so hinstellen und sagen, okay, das müssen wir jetzt so und so hinkriegen, um konstruktiv in der Gruppe so einen Plan zu erstellen, um was zu machen, zu erledigen. Deswegen habe ich da freue ich mich auch einfach drauf, welche Möglichkeiten ich dann habe und welche Möglichkeiten ich im Praktischen kennenlerne, sozusagen jetzt erstmal im Studium, um da vielleicht noch herauszufiltern, was mir noch mehr Spaß macht, sowas halt.
Und gehen wir in die sportlerische Karriere, da ist ja erstmal spannend, wie lange kann man denn eigentlich schwimmen?
Das ist total abhängig vom Erfolg, den du hast. Also ich wage zu bezweifeln, dass man mit 29 noch schwimmt, wenn man nicht in die Nationalmannschaft kommt, wenn es jahrelang der Anspruch war. Dementsprechend denke ich da wirklich von Jahr zu Jahr. Wenn irgendwann die Leistungsdichte in Deutschland so ist, dass keine Chance mehr da ist, irgendwie zur EM oder zur WM zu fahren, dann müsste ich mich hinterfragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, diesen Aufwand zu betreiben, wenn es dann am Ende nicht mehr belohnt wird. Dementsprechend würde ich behaupten, dass es bei mir in Richtung Ende geht. Aber wann das Ende ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe mich mit meinem Trainer, haben wir jetzt uns geeinigt, dass ich Pause mache seit der EM, um ins Studium reinzukommen. wenn es bis Dezember dauert, okay, wenn es bis März dauert, okay. Länger als April, Mai sollte es nicht dauern, weil dann muss es losgehen für die Quali für 24, wenn es was werden soll. Und da muss man auch den Körper erstmal wieder halt reinkriegen nach so viel Pause. Aber ja, ans Aufhören per se würde ich jetzt noch nicht denken.
Jetzt hast du mir die perfekte Vorlage gegeben. Also sonst hätte ich es natürlich auch angesprochen, aber schauen wir mal, 24.
Ja.
Tokio, das letzte Mal, aber soll es das letzte Mal gewesen sein?
Ja, sicherlich wäre es cool, nach Paris zu kommen. Alleine gar nicht aus der sportlichen Sicht. So, das ist, man lernt so viele Menschen auf der Reise, nenne ich es mal, kennen. Mein bester Kumpel kommt aus Österreich, also ein guter Kumpel von mir kommt aus Österreich, trainiert in England. Wir sehen uns nur auf Wettkämpfen. Und wenn man dann die Chance hat, einen in Paris 2 Wochen lang zu sehen, das ist natürlich cool. Und sowas auch mit der Masse an Freunden zu erleben, macht es noch viel cooler, weil man das teilen kann. Ob es mit Paris was wird, wie gesagt, das entscheidet sowohl die Konkurrenz als auch der Aufwand, den ich im Studium betreiben muss.
So. Man sieht immer, wenn ich mir zum Beispiel dann die Wettkämpfe anschaue, dann hängt man am Startblock mit einer Hand und unterhält sich noch ein bisschen. Wird da auch über die Karrieremöglichkeiten außerhalb vom Becken gesprochen oder
abhängig
ist das
vom,
da gar kein Thema?
Abhängig vom Wettkampf. Wir haben Wettkämpfe, da sitzen wir im Call Room, heißt es. Wenn du, dann wird da meistens reingefilmt. Wenn dann Kopfhörer auf, Badekappe, Brille schon auf, Wärmemantel und alle gucken stur nach vorne. Da muss ich sagen, wenn ich mit Felix im Callroom sitze, dann wird auch über ganz andere Sachen gesprochen. Also das ist dann nicht unbedingt über das Berufliche, aber dann wird auch nicht nur über das Schwimmen gesprochen tatsächlich. Aber da ist es wichtig, halt eine lockere Atmosphäre herzustellen, weil sonst, ich denke 4 Jahre lang an Olympische Spiele, da muss ich nicht die 3 Minuten davor oder die 10 Minuten davor nicht auch noch über das Rennen nachdenken, wo es dann zählt. Von daher geht es, glaube ich, dann so eine Mischung zu finden, worüber man da spricht.
Letzte Frage jetzt schon, das hatte ich Merle damals auch gefragt, natürlich dann mit ihrer Sportart, würde ich von dir auch gerne wissen. Sie hat mich abgeschrieben als Weitspringer, weil ich wohl zu spät anfange.
Hm.
Verstehe ich nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man mit 29 nicht mehr unbedingt EM, WM schwimmt, dann wird's eng. Ich bin 26. Glaubst du, es könnte noch was werden mit der Schwimmerkarriere?
Es gibt einen Marathon, da schwimmen die 80 Kilometer durch den Amazonas. Da kann man ganz gut Geld verdienen, glaube ich. Aber ansonsten wird's, glaube ich, schwierig für dich, im Schwimmen zumindest.
Ja, okay, dann ich guck mal, was es noch werden könnte. Gibt ja auch ein paar Sportarten, wo man dann doch noch mal deutlich älter auch angreifen kann. Vielen, vielen Dank, Paul.
Ich habe zu danken.
Tschüss.
Ciao.